Bevor wir starten, eine kurze Beobachtung. Am Flughafen gibt's ja immer diese eine Person. Die Koffer sind schon abgegeben, das Boarding ist in einer Stunde und sie sitzt da mit einem komplett verrenkten Arm Richtung Fenster, weil dort angeblich noch ein Balken WLAN ist. Ich habe mich früher auch über diese schlechten, kostenfreien WLANs im Ausland geärgert. Heute spare ich mir den Frust, denn ich nutze Saily. Das ist der ESEM-Anbieter mit günstigen Datenpaketen für über 200 Länder weltweit. Ich lande also im Urlaub, schalte mein Handy an und bin immer direkt im schnellsten Internet unterwegs und das alles ganz entspannt. Und der große Vorteil ist noch der Saily Adblocker, der nicht nur unerwünschte Werbung blockiert, sondern parallel auch noch wertvolles Datenvolumen spart. Wenn du also bald verreist, lad dir die Saily-App herunter und nutz immer noch meinen Gutscheincode einfach aussteigen. Damit bekommst du 15% Rabatt. Alle Infos und den Link zu Saily gibt's in den Shownotes und jetzt geht's los mit der Folge.
Also ich habe immer mit dem Gedanken gelebt, ich gehe bald, ich will unbedingt dort leben und wurde dann enttäuscht. Und es war dann schon eine schwierige Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mein Leben hier in der Schweiz aufbauen, um dann irgendwie langsam auf diesen Traum hinzuarbeiten.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zurück. Ich bin Nicolas Kreuter und viele denken ja, in den Episoden, die hier jede Woche veröffentlicht werden, geht es ums Auswandern. Ja, auch. Aber im Kern geht es um Träume. Und darum, wie sich ganz unterschiedliche Menschen aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich ihren Traum vom Leben erfüllt haben. Bei manchen ist es nur in Anführungsstrichen ein Ortswechsel, bei anderen eine komplett neue berufliche Existenz und bei wiederum anderen geht es darum, sich genau den Traum zu erfüllen, den sie seit Kindertagen schon in sich tragen. Ich erinnere mich dabei an eine Folge im letzten Jahr. Die Geschichte eines Ingenieurs aus Berlin, der sich den Traum vom Truckerfahrer in Kanada erfüllt hat. Und heute geht es um eine sehr ähnliche Story, und zwar um eine Frau aus der Schweiz, die schon früh im Leben eine Leidenschaft entdeckt hat, dann aber lange dafür kämpfen musste, bis ihr Traum vom Leben als Pferdetrainerin in den USA wirklich wahr wurde. Die heutige Geschichte zeigt, dass es nicht nur wichtig ist zu träumen, sondern dass es vor allem darum geht, diesen Traum auch in die Realität umzusetzen. Und wer dafür gerade noch etwas Motivation braucht, ist heute hier bestens bedient. Und wenn du beim Zuhören jemanden noch im Kopf hast, der seinen Traum schon viel zu lange vor sich herschiebt, dann schick dieser Person einfach die Folge hier. Geh dafür in die Spotify-App oder bei Apple Podcast auf Teilen und verschick sie direkt per WhatsApp. Vielleicht ist genau das heute die kleine Erinnerung, die jemand gerade gebraucht hat.
Mein Podcast.
Jetzt geht es zurück in die USA und zum ersten Mal nach Colorado. Und sofort hat man Bilder im Kopf. Die schneebedeckten Rocky Mountains, endlose Highways, nichts, einfach nichts drumherum, riesige Nationalparks. Ja, der Bundesstaat ist bekannt für seine unglaubliche Natur- und Tierwelt. 6 Millionen Menschen leben in Colorado und auch viele Touristen kommen jedes Jahr her zum Skifahren, Wandern, Klettern, Fischen oder auch Reiten. Denn wo kann man das besser als im wilden Westen? Dazu noch Städte wie Denver oder Boulder, die inzwischen Hotspots sind für verschiedene Startups aus der ganzen Welt. Gleichzeitig ist Colorado aber auch einer der teuersten Bundesstaaten der USA, vor allem beim Wohnen. Mein Podcast heute ist Miriam Dunkel, die zusammen mit ihrem Mann im Sommer 2024 die beschauliche Schweiz verlassen hat. Die ehemalige Polizistin hat sich ihren großen Traum vom Leben als Pferdetrainerin in den USA erfüllt. Wie lange sie dafür kämpfen musste, ob es jetzt in den Weiten der Rocky Mountains nicht manchmal etwas einsam wird und welche wichtige Rolle ein amerikanisches Ehepaar bei ihrer Auswanderung spielte, das und viel mehr besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Miriam.
Hallo Nicolas.
Miriam, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust in Colorado, aus dem Tiny House, in dem ihr lebt, was siehst du da gerade?
Ich sehe die wunderschönen Waldberge, natürlich unser Holzofen, ganz gemütlich.
Du wohnst in Lake George, das ist eine kleine Berggemeinde, ungefähr 60 Kilometer von Colorado Springs entfernt. Mal plump gefragt, was gibt's denn da?
Gute Frage. Vor allem viel Natur, muss ich ehrlich sagen. Was vielleicht in der Schweiz ein bisschen fehlt, also Natur wunderschön, aber halt einfach 360.000 Acres of National Forest.
Okay.
Around the ranch. Also eigentlich eben sehr viele Tiere und viel Natur. Das, was wir halt lieben.
Ich habe mal geguckt, da gibt es eine spektakuläre 9 Meilen lange Schlucht mit 3 Eisenbahntunneln. Dann ist die Region wohl ziemlich beliebt für Angler, Camper und Wanderer. Und es gibt sogar versteinerte Mammutbäume und fossile Pflanzen.
Ja, genau. In Florissant, die versteinerten Bäume. Das war tatsächlich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Absolut lohnenswert, mal zu schauen, was da alles passiert ist über die Jahre. Da sieht man tatsächlich noch versteinerte Bäume. Und ebenfalls der 11 Mile Canyon. Waren wir gestern fischen. Wir haben leider keinen Fisch gefangen, respektive nur ganz kleine, die man in der Schweiz genommen hätte. Aber wir haben dann immer Mitleid und lassen sie wieder gehen, außer wir angeln einen ganz großen. Also genau, 10 Minuten von hier, der 11 Mile Canyon, wunderschön, eben für Naturliebhaber und auch viele Fischer sind dort, so wie wir auch.
Ist das denn auch so eine touristische Region oder sind da eigentlich nur Einheimische unterwegs?
Schon eher weniger touristisch, gerade hier in Lake George. Also das ist vielleicht, sind viele Camper auf der Durchreise, so langsam, wenn wir auf den Straßen unterwegs sind, sehen wir nicht nur Colorado License Plates, sondern auch Camper. So langsam erwachen die Touristen sozusagen, die da vor allem hier vorbeifahren, würde ich jetzt sagen. Also natürlich gibt's immer mehr Touristen, die zu uns kommen, um uns zu besuchen und die Region kennenzulernen. Aber sonst ist es nicht eine riesige Touristenattraktion hier.
Ja, wir kommen gleich noch so genauer, wo du lebst. Nur mal so viel, eben es ist auf einer Ranch und da lebt ihr in einem Tiny House. Gibt es abgesehen von dieser Ranch, gibt es da noch Nachbarn in dem Umfeld oder ist das einfach nur endlose Weite?
Lake George selber ist ungefähr 10 Minuten weit weg. Da gibt es eine Tankstelle und ein super Barbecue. Dann haben wir schon vereinzelt Häuser, die man jetzt hier von der Ranch aus nicht direkt sieht, außer ein einziger Nachbar, der gleich eigentlich neben der Ranch wohnt. Das wurde einmal aufgeteilt. Es war einmal ein ganzes Grundstück sozusagen. Also wenn ich hier aus dem Tiny House schaue, dann sehe ich keinen Nachbarn in dem Sinn.
Über Kilometer.
Auch auf der Ranch nicht, ja. Also es ist schon so, dass ich, wenn ich ausreite und irgendwie 2 Stunden unterwegs bin, dann sehe ich kein einziges Haus.
Okay, gut. Dazu, ich weiß, du hast gesagt, das ist schon anders als in der Schweiz, aber ich finde, ich habe mal geguckt, woher du kommst. Du kommst ja aus dem Berner Oberland, aus einem Ort, wo der bekannte Reichenbach-Fall ist. Das ist ein Wasserfall, an dem angeblich, das habe ich auch gar nicht gewusst, Sherlock Holmes ums Leben gekommen ist. Dann gibt es da die Aare-Schlucht, eine Bergbahn auf den Hasli-Berg. Das ist ja, da wo du aufgewachsen bist, das ist ja eigentlich ein totaler Bilderbuchort in der Schweiz, oder nicht?
Du hast dich gut informiert.
Das ist tatsächlich, Meiringen, muss ich noch
ja,
sagen.
Ja, genau.
Ne?
In Meiringen, das ist ein wunderschöner Ort im Berner Oberland. Die es nicht kennen, eine halbe Stunde von Interlaken entfernt. Wunderschön. Man kann wirklich, die Berge, die Natur ist genial. Und ich würde fast sagen, es ist vielleicht sogar spektakulärer. Die ganze Berglandschaft, einfach weil man halt von 500, 600, 700 Meter auf hohe Berge hochschaut. Und hier ist man schon auf 2350 Meter. Colorado alles genau. Sehr hoch. Dann scheinen die Berge nicht so spektakulär. Hat viel mehr spektakuläre Seen und einfach dramatischer, würde ich sagen. Aber halt weniger Naturfläche, weniger, dass man kein Haus sieht, weniger Freiheitsgefühl, weil halt alles sehr eng ist. Und für die Natur und keine Häuser zu sehen, muss man wirklich in der Schweiz ziemlich hoch in die Berge. Das ist halt ein bisschen der Unterschied. Aber auf jeden Fall ein wunderschöner Ort, gehen wir auch jederzeit gerne wieder hin. Wir sind auch nicht geflüchtet, weil es uns nicht gefällt. Genau.
Ja, weil, also da kommen wir gleich noch dazu, weil das ja eben so ein Bilderbuchort ist, den ja, glaube ich, jeder, wenn er an die Schweiz denkt, genau eigentlich an so einen Ort denkt. Wie bist du aufgewachsen? Bist du auf einem Bauernhof mit Pferden aufgewachsen oder wie bist du aufgewachsen?
Nee, gar nicht. Wir hatten zwar viele Tiere, also ich bin mit den Hühnern spazieren gegangen, mit Hasen im Arm und Hund, Katze. Ich hatte mein eigenes Aquarium, aber meine Eltern hatten kein Geld, mir irgendein Pferd zu kaufen. Das war jedes Mal dramatisch, wenn kein Pferd unter dem Weihnachtsbaum war. In einem Einfamilienhaus in Meiringen mit drei Geschwistern und meinen Eltern sehr behütet aufgewachsen, würde ich sagen.
Ja, du hast dann eine Ausbildung gemacht bei der Polizei, soweit ich das gesehen habe. Was hast du da gearbeitet bei der Polizei?
Ich war 15 Jahre bei der Polizei. Ich war einfach an der Front als Streifenpolizistin tätig, zuerst in Meiringen selber.
Da war wahrscheinlich nicht so viel los.
In Brienz, ja, da täuscht man sich. Halt der ganze Sustengrimselpass mit den TÜV-Unfällen und auch halt Bergunfälle. Es war schon im Sommer sehr viel los, auch nicht nur schöne Sachen. Und dann habe ich in die Hauptstadt nach Bern gewechselt, weil ich noch was anderes sehen wollte. War sehr eine schöne Zeit, würde ich sagen. Habe sehr viel erlebt und sehr viel auch helfen können. Ich habe mich immer als, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, gesehen, dass man in jedem Moment immer irgendwie helfen kann. Mhm. Ich war nie Verkehrspolizistin, sondern einfach wirklich da für den Bürger, wenn ein Notfall da war. Es war schon sehr eine spannende Zeit.
Und du hattest ja nebenher, also wahrscheinlich schon viel früher, eben diese Pferdeleidenschaft. Du warst in der Schweiz schon Pferdetrainerin. Wie kam das und was hast du da noch? Ich glaube, du hast sogar teilweise ja 50-50 gearbeitet, ne? 50% bei der Polizei und 50% als Pferdetrainerin.
Ja, genau. Ich war, glaube ich, schon als Kind infiziert davon, von Pferden, warum auch immer. Alle meine Geschwister hatten irgendeine Leidenschaft, die sie bis heute verfolgen, also ganz stur. Und bei mir waren das die Pferde. Ich war schon immer begeistert von Pferden, hatte kein eigenes Pferd und so richtig infiziert wurde ich dann, als ich mit 18 Jahren das erste Mal nach Arizona gegangen bin auf eine Ranch und habe dort bei einem Pferdetrainer mithelfen können. Das war so der Turning Point, wo ich sagen musste, hey, ich will unbedingt mit Pferden arbeiten. Der Besitzer hat mir dann auch gesagt, you waste your time if you don't work with horses. Also quasi das Talent vielleicht erkannt. Ich wusste damals noch nicht, was er genau meinte, aber er hat quasi gesagt, hey, wenn du nicht mit Pferden arbeitest, mit deinem Gespür, dann verschwendest du deine Zeit. Und ich habe dann überlegt, wie werde ich Pferdetrainerin? Ich habe dann, es gibt in der Schweiz ein, du kannst Bereiter, eine Ausbildung machen als Bereiter und ich habe da reingeschaut und wollte einfach nicht diese klassische Ausbildung machen, weil ich einfach gedacht habe, ich möchte eigentlich eher von den Leuten lernen, von denen ich lernen wollte und nicht einfach irgendwo auf einem Betrieb arbeiten und 6 Tage die Woche misten, sozusagen. Das gehört natürlich dazu, aber ich habe dann, lange Rede, kurzer Sinn, gewusst, ich muss eine Ausbildung machen. Habe zuerst dann eine Floristenlehre gemacht. Bin dann erst zur Polizei, dass ich dann einen Job habe, der mir Spaß macht, wo ich dann langsam reduzieren kann, um eben mein eigenes Standbein aufbauen, als Pferdetrainerin zu arbeiten. Also quasi, wenn man einen Traum hat, was braucht es, für dorthin zu kommen? Mir quasi überlegt, was brauche ich, für dorthin zu kommen? Habe mir gesagt, ich brauche ein festes Einkommen zuerst, dass ich davon leben kann, um dann nach diesem Namen ein eigenes aufzubauen. Und natürlich brauche ich Wissen, dass die Leute auch zu mir kommen. Und habe in diesen Jahren, wo ich im Aufbau war, immer mein Geld ausgegeben, um zu lernen von den Trainern, von denen ich lernen wollte.
Warst du auch beim berühmten Monty Roberts?
Nein, war ich nicht. Er war nicht auf meiner Bucketlist.
Okay, also für die, die sich nicht daran erinnern, es gab ja diesen berühmten Film, den hast du aber bestimmt gesehen mit Robert Redford, The Horse Whisperer.
Den habe ich gesehen, ja.
Genau, und das ist ja, glaube ich, also basiert ja auf dieser Geschichte von Monty Roberts, soweit ich weiß.
Ja, ich habe ihn jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich würde eher sagen, es ist halt einfach ein Film. Es hat jetzt nicht so viel mit der Realität zu tun, so wie ich es in Erinnerung okay. habe. Aber auf jeden Fall, ja, sehr schön zu schauen.
Hast du denn, als du Arizona, ich meine, ich muss ja sagen, das ist ja richtig toll, wenn jemand das zu dir sagt, ne? Weil dieser Satz ist dir eben wahrscheinlich bis heute so im Gedächtnis geblieben. Hast du damals schon gewusst, dass du auf jeden Fall wieder zurückkehren wirst?
Ich wollte es unbedingt, ja. Ich habe meine Eltern angerufen, nachdem ich 3 Monate dort war. Ich komme nicht mehr zurück. Ich wollte dort bleiben. Ich habe mich so investiert in diese Landschaft, diese Weite, diese Pferdekultur, das Ranch-Leben, dass ich mit 18 Jahren meine Eltern angerufen habe und gesagt, ich komme nicht mehr zurück, ich bleibe da. Mhm. Sie wollten mir auch, haben auch gesagt, hey, du kannst die Ranch übernehmen. Ja, natürlich war das nicht realistisch, hatte kein Visum und so weiter. Und meine Eltern haben mir gesagt, du kommst jetzt zurück, du machst zuerst deine Lehre und dann kannst du machen, was du möchtest. Muss dazu sagen,
das haben meine Eltern auch gesagt.
Ja, sie haben ja recht. Sie haben dann tatsächlich versucht, mir ein Visum zu beschaffen, damit ich nach der Lehre bereits auswandern kann. Das hat leider nicht funktioniert. Mhm. Ich war zu jung, es wurde abgelehnt. Und ich habe dann relativ lange mit dem Gedanken gelebt, ich gehe bald, ich will unbedingt dort leben und wurde dann enttäuscht. Und es war dann schon eine schwierige Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mein Leben hier in der Schweiz aufbauen, um dann irgendwie langsam auf diesen Traum hinzuarbeiten.
Was hat dann am Ende eben 2024 den Ausschlag gegeben, dass es dann dieses Mal doch klappt?
Das Visum. Tatsächlich hängt es halt einfach wirklich am Visum. Was kann man machen? Was ist möglich? Die einzige Möglichkeit für uns war, ein Investorenvisum zu bekommen, also ein E2-Visum. Da muss man investieren und mit 18 hat man kein Geld zu investieren. Das hat jetzt all diese Jahre gebraucht, um da was auf die Seite zu legen, um investieren zu können. Also tatsächlich hat es am Willen nie gelegen zu gehen, aber schlussendlich am Visum.
Vielleicht noch kurz, du sagst jetzt uns, damit ist ja dein Mann und du gemeint. Wie infiziert war er eigentlich von dem Gedanken, in die USA auszuwandern und wie viel von dem hast du zu beantworten?
Er war gar nicht infiziert.
Null.
Jetzt schon. Nee, gar nicht. Er hatte nie diesen Gedanken gehabt und war sehr wohl in der Schweiz. Und er wusste, wenn er mich heiratet, dass er diesen Wunsch mitheiratet.
Okay.
Ja. Er hat dann sich infizieren lassen und es war dann auch seine Entscheidung zu gehen. Er hat vollumfänglich Ja gesagt, weil ich sag mal, wenn jemand nur halbherzig dabei ist, dann funktioniert's nicht. Aber es hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, dass er wirklich gesagt hat, doch, komm, wir machen das, wieso eigentlich nicht? Und jetzt will er nichts mehr anderes.
Ja, weil ich glaube, es ist ja dann schon schwierig, eben wenn jemand das so will und der andere das ja erstmal gar nicht will, weil man ja dann auch eine Verantwortung für die Person ja dann auch hat, weil ja, die einen ja begleitet, den eigenen Traum mitzuerfüllen.
Natürlich. Und ich denke immer, das Team ist das Wichtigste. Also wenn man an eine Raumkapsel denkt, an Apollo, dann geht es eigentlich vor allem, ist das Wichtigste, dass das Team funktioniert. Und wenn jemand sagt, hey, ich möchte zurückgehen, dass er auch die Versicherung von mir hat, dass nicht der Traum im Vordergrund steht, sondern wir als Team, dass wir glücklich sind, egal wo das dann schlussendlich ist. Und ich denke, das ist wichtig. Und auch war wichtig für ihn zu entscheiden, hey, doch, wir versuchen es.
Du hast gerade das E2-Visum erwähnt, eben das ominöse Investorenvisum, wo man auch immer nie so weiß, ja, wie hoch ist denn die Summe, die man da investieren muss. Bevor man das aber macht, braucht man ja erstmal eine Idee. Man muss ja einen richtigen Businessplan erstellen. Eben, was will man dann in den USA machen? Was war eure Idee?
Es gab verschiedene Ideen erstmal, unter anderem eben auch das Pferdebusiness, aber da hätten wir zu viel investieren müssen von Anfang an. Es kommt immer darauf an, welches Business man eröffnet. Die Investitionssumme ist ja nicht fix. Und wir haben dann per Zufall auf einem unserer Reisen durch Colorado die Leute hier auf der Ranch kennengelernt. Die haben gesagt, sie möchten uns gerne helfen. So offen wie die Amis sind, halt einfach auch, hey, yeah, we can help you, come over here. So haben sie es auch durchgezogen. Mhm. Sie haben gesagt, hey, wir haben hier auf der Ranch ein Gebäude, das wir im Moment nicht nutzen. Wir könnten das als Event- und Wedding-Location umbauen und das so anbieten. Das wäre doch ein Business, das wir gemeinsam starten könnten. Und so ist es quasi entstanden durch eine Offenheit von Leuten, die uns nicht wirklich gekannt haben, dass sie uns helfen wollen, bis zu der Umsetzung in Realität. Und auf dieser Ranch sind wir momentan.
Ja, das ist krass. Also ihr wurdet auch vom Schweizer Fernsehen begleitet. Da gibt es so eine Pendant zu Goodbye Deutschland, wo ich aber finde, dass in der Schweiz viel, viel schöner gemacht ist und irgendwie auch authentischer rüberkommt. Und ich habe euch da auch gesehen und dachte irgendwie, wow, das ist ganz schön mutig und eigentlich ja auch so mit einer hohen Unsicherheit verbunden, weil ihr kanntet ja die Leute gar nicht richtig, die kannten ja euch auch nicht und man weiß ja dann auch immer nicht, boah, dann macht man jetzt ein Business, wo ja das eigene Visum da noch dranhängt mit Menschen, die man eben gar nicht kennt. Wie hoch war da die Unsicherheit bei euch vorher?
Wir sind Schweizer, wir planen alles durch.
Das heißt?
Wir haben so viel wie möglich war, haben wir natürlich geplant zum Wissen, dass es funktioniert. Wissen tut man es eh nie, natürlich nicht. Aber wir haben alles in unserer Macht Stehende geplant. Das Gute ist, für das Visum zu bekommen, brauchst du 1000 Millionen Formulare und Verträge. Somit ist eigentlich alles gesichert. Also, obwohl wir das Business gemeinsam haben, ist alles bis ins letzte Detail vertraglich geregelt. Natürlich gibt es immer ein Risiko, aber wir haben alles, was wir konnten, versucht zu absichern und zu planen, sodass wir wussten, alle Hürden, die kommen, sind nicht rückwärts schauen, sondern vorwärts schauen, sind einfach zu nehmen, um vorwärts zu gehen und nicht, dass der Kollaps passiert. Aber natürlich weiß man es nie.
Ja, eben, das eine ist ja vertraglich, das andere ist ja dann das Persönliche. Ne? Genau, also eben, weil wenn man merkt, das funktioniert nicht, weil der hat die Erwartung, ich habe die Erwartung, das kollidiert dann total. Aber das war nicht so, oder wie hast du das empfunden?
Es war nicht immer einfach. Es ist immer, wenn man zusammen was macht, es ist nie einfach. Aber wir haben der gleiche Weg, wo wir hingehen wollen. Wir wollen ein Business, das floriert und das funktioniert. Wir haben beide die gleiche Vorstellung, das gleiche Ziel. So. Und sie haben einen riesigen Erfahrungsschatz. Also sie sind Investoren. Sie haben 8 solche Businesses, Parks, Ranches. Nicht nur diese hier. Und sie wissen, wie man was aufbaut, dass es dann auch funktioniert. Und wir haben unseren Erfahrungsschatz und wir ergänzen uns eigentlich super.
Du hast vorhin gesagt, eben, das ist eine Event-Location, das gemeinsame Business. Das ist also, glaube ich, so eine Art Halle oder Scheune auf dieser Ranch. Was ist da jetzt heute alles entstanden und was macht ihr da?
Ja, genau, das war eine alte Potato Farm, also Kartoffelfarm eigentlich. Und da stehen noch die alten Gebäude, die Cabins, die vermietet werden. Und eben auch diese Event-Location war eine alte Dining Hall, also da, wo man Events machen konnte und gegessen wurde sozusagen. Das war halt alles sehr alt, oben an der Decke war noch die Isolation zu sehen und dann ganz dunkle Fenster, ganz schreckliche Beleuchtung. Und wir haben das remodeled innen. Das ist jetzt einfach viel freundlicher aussieht und schöner, gemütlicher, rustic elegant. Wenn ich von wir sprechen, war vor allem der Mark mit dem Pete, also die beiden Männer. Pete ist der Besitzer auch von dieser Location, ihm gehört die Ranch. Die haben sehr viel selber gemacht. Also wir haben jetzt eine Feuerstelle, wir haben jetzt noch ist ein bisschen freundlicher gemacht mit anderen Fenstern und eben die Belichtung geändert. Und draußen haben wir sehr viel um das Gebäude herum gemacht.
Vielleicht kannst du kurz erzählen, was passiert da in dieser, also in dieser Event-Location?
Wir vermieten jetzt diese Location an wer auch immer das vermieten möchte. Vor allem Hochzeiten. Wir machen vor allem Werbung für Hochzeiten. Die Paare, die diese Location buchen möchten, aber auch Firmen, die gerne ein Firmen- und Team-Event machen möchten. Aber wir haben vor allem viele Hochzeiten, die hier stattfinden. Und das Coole ist, es ist so wie eine Art Auszeit. Also viele buchen dann die ganze Ranch für ein ganzes Wochenende mit allen Cabins. Und dann können halt die Leute, die teilweise von den ganzen USA kommen oder die Familien, die wohnen manchmal nicht alle in einem Staat, können halt ein bisschen länger Zeit verbringen mit dem Brautpaar. Und dann buchen sie die ganze Ranch und es hat eine Shooting Range auf der Ranch. Man kann Volleyball spielen, man kann Horseshoeing, man kann reiten, man kann ATV fahren. Man kann wandern von hier aus, also einfach eine coole Zeit verbringen.
Also wer das mal sehen möchte, es gibt Bilder natürlich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Da verlinken wir natürlich auch zu dir. Also wer vielleicht eben aus Deutschland, Schweiz, Österreich mal Lust hat, in den USA zu heiraten, in so einer wirklich einzigartigen Location, die ihr wirklich sehr liebevoll renoviert habt, da unbedingt mal reinschauen. Das ist ja jetzt das eine. Aber du hast ja eigentlich deinen Traum ja auch verwirklicht. Was machst du jetzt?
Ja, ich arbeite sehr viel mit Pferden, also vor allem mit Menschen auch zusammen, die hierher kommen und quasi Ferien verbinden mit Pferdetraining. Also das, was ich ursprünglich einmal in Arizona erlebt habe als 18-Jährige, ein neues Land, neue Kultur, neue Sprache, wunderschöne Natur, verbunden mit Lernen am Pferd, mit Pferdetraining, weiterkommen, lernen. Das biete ich jetzt heute hier an. Und es ist ein schönes Gefühl, dass man das, was man hier selber spürt und erlebt, auch mit anderen teilen kann. Jetzt im Mai kommen gleich zwei Mädels hierher, die waren letztes Jahr schon da. Also es ist dann auch ein Suchtpotenzial. sie kommen hierher und bleiben 3 Wochen, 1,5 Monate. Sie buchen eine Unterkunft und gleichzeitig bei mir Pferdetraining. Teilweise sind es Leute, die gerne für sich selber weiterkommen möchten, weil sie ein eigenes Pferd haben. Und teilweise sind es aber auch Leute, die gerne dann irgendwann als Pferdetrainer arbeiten möchten und sich so das Wissen abholen.
Ist damit dein Traum in Erfüllung gegangen?
Fast.
Fast? Was fehlt?
Also ich sage immer, wenn man aufhört zu träumen, dann hat man doch aufgehört zu leben. Also es geht natürlich immer weiter, obwohl man natürlich immer im Hier und Jetzt leben sollte und nicht nur in der Zukunft. Aber wir leben hier auf der Ranch, wir haben unser Tiny Home hier, wir bezahlen Platzmiete und ich habe meine Pferde hier eingestellt. Das Ziel ist, was Eigenes zu haben. Also die Wedding Venue weiter zu betreiben, vielleicht auch einen Manager zu haben. Wir brauchen ja auch Angestellte. Und dann das eigene Grundstück zu haben. Das ist jetzt der nächste Schritt.
Also du möchtest eine eigene Ranch?
Ja, man kann wahrscheinlich Ranch sagen in der Schweiz und in Deutschland, aber in den USA kann man nicht Ranch sagen. Okay. Weil in den USA, wenn du Ranch sagst, dann kaufst du das halbe Berner Oberland.
Okay. Also den ganzen Berg noch mit dazu.
Ja, genau. Okay. Das ist wahrscheinlich eher ein Haus mit einem Garten, würde ich jetzt hier in den USA sagen. Okay. Vielleicht 15, 20, 30 Acres. Ich weiß gerade nicht, wie das in Hektaren ist. Aber
also das ist so Yellowstone-mäßig, ne?
nee, das schon nicht. Aber auf jeden Fall ein ganzes schönes Stück Land.
Was würdest du sagen, also das hört sich jetzt natürlich jetzt an, als würde ich da irgendeine Summe fragen, aber was ist der Preis, den man für dieses Leben zahlt? Also was würdest du sagen, eben waren so die Schwierigkeiten oder eben auch gerade das, was am Anfang beim Start in den USA reingehauen hat?
Wir hatten halt gut bezahlte Jobs, wo wir gut leben konnten, also Jobs, wo wir einfach sehr gut leben konnten. Und hier ist es schon so, dass man natürlich auch ein Pösterchen haben muss, damit man auch eine gewisse Zeit überbrücken kann, wo nicht so viel reinkommt. Weil bis jetzt die Wedding Venue, die Hochzeitsgesellschaft, die läuft erst jetzt dieses Jahr. Mhm. Letztes Jahr haben wir investiert noch mehr. Und auch das Pferdebusiness muss ich neu aufbauen. Ich hatte in der Schweiz meine Kunden und es war ja alles weg. Das war ja wie, ich baue jetzt alles neu auf und da braucht man schon eine gewisse Summe. Wir haben unsere dritte Säule ausbezahlt, also die Pensionskasse, wo wir teilweise halt ein bisschen anzapfen mussten. Hier würde ich sagen, das ist nicht schlau, aber wir wissen, es zahlt sich dann am Ende aus. Also jetzt können wir langsam leben, so dass wir nicht vom Ersparten leben mussten, aber vorher war das so knapp nicht möglich. Also Mark hat auch noch für den Besitzer der Ranch gearbeitet, damit er ein Einkommen hatte, weil die Wedding Venue noch nicht so floriert hat, sodass wir über die Runden kamen, ohne vom Ersparten zu leben.
Kannst du was zum Budget sagen? Du musst jetzt keine genaue Zahl nennen, aber nur, weil viele Leute ja sich immer fragen, ja, wie viel brauche ich denn irgendwie so auf der Seite, um da neu zu starten?
Das kommt auch wahnsinnig drauf an, wie die Situation ist und die Wohnverhältnisse sind. Also die Wohnungen hier zu mieten ist wahnsinnig teuer, viel teurer als in Europa. Das ist unglaublich. Wir haben für unser Mini-Cabin auf der Ranch 1600 Miete bezahlt pro Monat. Plus die Autoversicherung war ungefähr 300 im Monat, sehr teuer. Die Unterhaltungskosten, also die Einkäufe kosten ungefähr Lebensmittel so viel wie in der Schweiz, in Colorado. Also wir haben mal ausgerechnet, Fixkosten pro Monat umgerechnet waren vielleicht so 4.000. Aber wir konnten das ziemlich gut mit der Arbeit, die Mark vom Pete hatte als Angestellter, also quasi im Stundenlohn, fast wieder rausholen.
Also ist das in Colorado jetzt, eben wenn man so auch essen geht und Lebensmittel einkauft, würdest du sagen, ist das günstiger oder eher teurer als in anderen Bundesstaaten?
Ich kann nicht so vergleichen im Moment in anderen Bundesstaaten, weil der Preis ging auf jeden Fall die letzten paar Jahre, würde ich sagen, sicher hoch. Wo ich als 18-Jährige in Arizona war, habe ich, glaube ich, irgendwie 10 Rappen für ein Ei bezahlt. Heute ist es deutlich teurer, ich würde mal sagen, es ist wahrscheinlich ähnlich. Colorado vielleicht sicher eher auf der teuren Seite, aber wahrscheinlich ähnlich in anderen Bundesstaaten. 100% sagen kann ich es nicht, weil wir jetzt meistens einfach hier einkaufen gegangen sind, lebensmittelmäßig. Ich würde sagen, es ist ähnlich wie in der Schweiz. Vielleicht gewisse Sachen ein bisschen günstiger. Auswärts essen sicher auch günstiger als in der Schweiz. Aber sonst ja, jetzt nicht merklich günstiger.
Jetzt haben wir schon über die Lebenshaltungskosten gesprochen. Ich wollte ja eigentlich vorher noch über Colorado sprechen, über die Menschen da, wie die so ticken, wie das ist, wenn man da so als Schweizer Paar hinkommt, wird man da willkommen geheißen oder weil in der Schweiz, gerade wenn man so in so Bergregionen trifft man ja manchmal auch so auf die Bergler, die dann eher so ein bisschen sturer sind. Wie sind die Menschen in Colorado?
Auf jeden Fall offen, sehr, sehr offen, wie ich es halt einfach immer erlebt habe, wenn ich in den USA war. Jeder spricht jeden an, stellt Fragen, erzählt. Es ist schon, man kommt sehr, sehr schnell ins Gespräch mit den Leuten. Ich mag das sehr, Marc liebt es auch. Natürlich wird man nicht mit allen Freunden. Also wenn sie im Supermarkt fragen, hey, how are you? Hallo, wie geht's dir? Wollen sie nicht wissen, wie es dir geht? Das ist einfach eine Redensart. Aber man kommt einfach viel schneller ins Gespräch mit allen. Und man kann nicht im Bus sitzen. Also zum Beispiel, wenn ich da in Colorado Springs am Flughafen war und abgeholt wurde vom Parkplatz bis zum Entrance vom Flughafen, da sitzt du nicht im Bus und sprichst nicht mit den Leuten. Also die Leute sind sehr offen und ich liebe das sehr. Und Freunde werden dann, wie auch in der Schweiz, die wenigsten richtige Freunde. Wir haben aber sehr, sehr tolle Kontakte geknüpft, die jetzt wirklich auch Freunde geworden sind.
Ja, weil viele, du hast vorhin auch gesagt, eben dieses How are you ist ja dann meistens halt natürlich oberflächlich auch gemeint, eben die wollen jetzt nicht genau wissen, wie es dir geht, aber eben viele sagen, ja, es ist ganz schwer, Freunde zu machen in den USA, aber du hast eben gesagt, die euch ist das gelungen. Oder würdest du sagen, das ist trotzdem nicht, also es wäre in der Schweiz ein bisschen leichter?
Nee, ich würde sagen, es ist ungefähr gleich, dass dann wirklich tiefe Freundschaft entsteht. Das braucht ja eine Weile und eine Zeit und auch die richtigen Mindsets und dass man Freunde werden möchte, weil es halt einfach passt, oder? Und das ist vielleicht gleich schwer wie in der Schweiz auch. Oder vielleicht sogar einfacher, würde ich sagen, weil der erste Kontakt einfacher ist. Das Pärchen, das Freunde geworden ist, die bauen hier in der Nähe ein Haus und wir haben die über die Ranchbesitzer kennengelernt. Wir waren mit allen essen, wir haben sie nicht gekannt und dann haben wir natürlich kamen in Kontakt und ins Gespräch und haben erzählt und dann haben sie gesagt, kommt doch rüber, wir zeigen euch, wo wir unser Haus bauen. Und so entstand dann schlussendlich eine Freundschaft. Marc hat auch geholfen, die Scheune zu bauen. Wir waren jetzt oft auch auswärts essen. Wir werden gemeinsam wandern gehen und vielleicht ist es ein bisschen einfacher sogar.
Ja, weil ich habe mich auch gefragt, gerade wenn man in so einer Region wohnt, die ja dünn besiedelt auch ist, fühlt man sich da manchmal auch so ein bisschen einsam, auch als Paar, weil man dann irgendwie ständig irgendwie nur zusammen ist, aber sonst gar nicht viele andere Leute kennenlernt.
Es ist auf jeden Fall einsamer, würde ich sagen. Aber es ist einsamer. Einsam ist vor allem, wenn man es mit sich selber nicht beschäftigen kann. Also es war tatsächlich auch manchmal schwierig. Ich konnte mich selber manchmal nicht aushalten.
Inwiefern?
Ich meine, in der Schweiz waren wir ja so auf einem hohen Pace. Also wirklich so hoch. Ich habe so viel gearbeitet, ständig mit den Gedanken irgendwo, irgendwie. Ich hatte kaum Zeit für mich selber. Und es war hier erstmal ein bisschen anders. Ich hatte mehr Zeit. Natürlich waren wir sehr beschäftigt. Wir hatten viel Neues, viel los, viel zu organisieren. Und trotzdem war der Pace, also der Arbeitspensum ein bisschen weniger. Und wir hatten ein bisschen mehr Zeit. Und auch jetzt im Winter, wo nicht so viel los war, hatten wir mehr Zeit. Und das ist eigentlich ganz gut. Aber es ist nicht immer einfach.
Jetzt, wenn man so eben auch in der Natur lebt, ist man natürlich auch so der Natur auch ausgesetzt. Was würdest du sagen, sind so die großen Herausforderungen, wenn man in einem Bundesstaat wie Colorado wohnt?
Eigentlich, momentan hatten wir noch keine großen Herausforderungen, aber auf jeden Fall ist man sich mehr bewusst, dass es auch brennen kann, weil es halt hier sehr trocken ist, dass man auch da vielleicht einen Notfallplan hat. Wir haben relativ schnell auch gewusst, auf jeden Fall muss ein Auto her, das einen Anhänger ziehen kann, damit man mit den Pferden wegfahren könnte. Dann sind die Wetterumschwünge viel extremer als in den Alpen. Also du kannst im ersten Moment minus 10 Grad und Hagel und Schnee haben, im zweiten Moment irgendwie fast 20, 30 Grad. Nacht, Tag ist ein riesiger Unterschied. Das kommt davon, weil wir auf 2350 Meter über Meer sind und in Colorado selber alles sehr hoch ist. Aber sonst, die Natur ist keine große Herausforderung, sondern eher was Schönes. Also wir hören hier am Abend die Kojoten heulen. Jetzt im Frühling, jeden Morgen war eine Hirschherde von bis zu 60 Hirschen auf der Ranch. Wir haben schon Bären gesehen. Ja, es ist einfach schön.
Ich frage auch deswegen, ich habe nur gesehen, in der Reportage vom Schweizer Fernsehen, da war es Winter, da wird es ja dann auch richtig kalt, dann frieren die Wasserleitungen dann funktionieren die Heizungen nicht. Ist das so? Ich meine, auch vom Standard her, ich glaube, diese Cabins sind ja richtig auch aus Holz gebaut, ne? Es wird wahrscheinlich dann auch richtig kalt im Winter.
Diesen Winter war tatsächlich komplett anders. Also wir hatten kaum Schnee, es war sehr mild, es ist hier sehr sonnig, was ich liebe, die trüben, kalten, nassen Tage, die gibt's hier nicht. Wir haben fast nur Sonne, 360 Tage im Jahr. Aber es kann schon sehr kalt werden, also minus 20, 30 Grad in der Nacht kann es schon mal werden. Letztes Jahr war extremer. Und da hatten wir auch eingefrorene Wasserleitungen, wo wir halt einfach kurzzeitig mal kein Wasser hatten. Die Ranch ist auf jeden Fall schon sehr alt und man weiß nicht genau, wie tief die Wasserleitungen überall tatsächlich sind. Als sie die Ranch übernommen haben, ich glaube nicht, dass sie eine Karte bekommen haben, wo die Leitungen nachher durchgehen.
In der Schweiz würde man das bekommen, ja.
Ja, es ist halt schon anders. Und dann... ja, dann lebt man halt mit dieser Situation. Ja. Ist kein Problem. Es geht immer irgendwie. Also, ja, wir hatten eingefrorene Leitungen. Wir konnten ein paar Mal nicht duschen, wenn wir duschen wollten. Trinkwasser kann man immer besorgen. Wasser für die Pferde kann man auch immer irgendwie besorgen. Also von dem her, es geht immer irgendwie.
Du erzählst so positiv eben gerade von Colorado, generell von den USA. Was sind aber die Dinge, die dir fehlen? Was vermisst du vielleicht auch aus der Schweiz? Also jetzt außer Freunden und Familie natürlich. Aber was sind die Sachen, wo du sagst, oh, das hätte ich schon noch gerne?
Also nebst natürlich Familie und Freunde. So schnell mal 10 Minuten fahren und Freunde sehen, ist hier schwierig. Familie zu sehen. Schwierig. Nebst dem, was vermissen wir? Wir haben mit einem Zeitungsartikel haben sie uns diese Frage auch gestellt und wir haben gesagt, wir vermissen einen guten Zopf.
Okay.
Samstagszopf, Sonntagszopf.
Hefezopf
und ein gutes Raclette.
Okay.
Und dann kamen ganz viele Kommentare, ja, das kann man ja auch hier kaufen, diesen Käse, und man kann ja Zopf selber machen, natürlich. Das machen wir auch. Wir haben übrigens schon Raclette gekauft und wir haben auch schon Zopf selber gemacht. Es war natürlich mehr so ein Gag, so einfach schnell in die Bäckerei zu gehen, einen guten Zopf zu kaufen, können wir nicht. Ja, es gibt nichts, wo ich jetzt hier sitzen würde und sage, das vermisse ich jetzt mega, außer Freunde und Familie natürlich.
Wenn wir zum Ende hin noch so ein bisschen zu den Tipps kommen, die du anderen Auswanderern mitgeben kannst, die auch in die USA gehen wollen. Und ich weiß, da sind ganz viele. Wir sprechen auch gleich noch im Bonusteil über das E2-Visum, weil auch damit eben viele in die USA gehen. Aber was sind so generelle Tipps oder vielleicht auch so Do's and Don'ts, wo du sagst, ja, machen oder lieber nicht machen, eben wenn man in die USA will?
Ich glaube einfach wirklich, einen guten Plan haben und den Willen, den umzusetzen, ist ganz wichtig. Und wenn man einen Traum und einen Plan hat, dann weiß man auch, was für Bausteine es braucht, für dorthin zu kommen. Weil es kann ja sein, dass jemand in die USA kommt und einfach auch für eine Firma angestellt ist. Das sind dann ganz andere Hürden als jemand, der was Eigenes aufbauen möchte. Die allergrößte Hürde ist tatsächlich einfach vor allem das Visum. Dass man wirklich schaut, dass man das richtige Visum hat, dass man da die Hilfe von einem Anwalt hat. Das ohne Anwalt geht das nicht. Und dann auch weiß, wie man das Visum erhalten kann, verlängern kann. Ich glaube, das Visum ist die allergrößte Hürde und alle anderen Dinge ergeben sich. Also du kannst noch so vorbereitet sein. Du musst einfach die Einstellung haben, alles, was kommt, zu nehmen.
Und du kannst aber auch empfehlen, Business mit Einheimischen zu machen.
Ja, man kann natürlich vielleicht wie auch in der Schweiz an den falschen Einheimischen gelangen und das funktioniert dann nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall möglich. Also wir haben das E2-Visum erhalten, obwohl wir das Business mit jemandem Einheimisches teilen. Das ist möglich, wenn du vertraglich regelst, dass du 1:1 Stimmrecht hast, also das negative Stimmrecht. Das ist wichtig. Nicht, dass sie das Sagen haben, weil dann funktioniert das E2-Visum nicht. dann musst du natürlich nicht so eine hohe Investitionssumme bereitstellen, weil zu zweit seid. Das war das Positive daran auch. Und das andere Positive, natürlich bringen sie ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit, wo man sich teilen kann, wenn es funktioniert. Wir haben dann auch die Krankenkasse. Das ist ja immer so eine Frage, wie seid ihr denn versichert? Die Krankenkasse ist ja so ein Riesenthema. Ich mache jetzt keine Werbung für irgendeine Firma oder so. Ich werde nicht gesponsert, aber wir haben die CSS Ausland Krankenversicherung. Wir wussten das nicht, dass man das machen kann. Wenn du noch in der Schweiz bist, kannst du eine Auslandskrankenkassenversicherung abschließen, die dann hier, wenn du hier wohnst und dort alle Zelte abgebrochen hast, gilt. Und wir bezahlen rund 390 Schweizer Franken im Monat für diese Auslandskrankenversicherung.
Und wie lange gilt die?
Immer. Also die kannst du einfach auch wieder pro Jahr verlängern, wie in der Schweiz. Die gilt so lange, wie du sie haben möchtest. Das ist schon sehr wertvoll, weil halt einfach, wenn du hier ins Spital musst, dann kommt es schnell sehr teuer.
Wenn wir noch so ein bisschen zum Ende hin in die Zukunft schauen, du hast in der Folge ja auch gesagt, dass euer großer Traum was Eigenes ist, eben eigene Cabins auch zu vermieten. Wenn wir so mal 2 Jahre vorspulen, ist das schon erfüllt oder was für Pläne habt ihr jetzt in den nächsten 2 Jahren?
Wir haben momentan, sind wir auf der Suche nach einem eigenen Grundstück und wir sind sehr, wir haben eine große Vorstellung, wie das aussehen sollte. Finden würden wir tatsächlich morgen schon etwas, aber für unser Budget das zu finden, was wir suchen, ist nicht so einfach. Wir haben momentan so, suchen wir für um die 800.000 US-Dollar etwas, was Potenzial hat, auch Cabins draufzustellen. Da muss man immer ein bisschen Achtung schenken, dass der Brunnen zum Beispiel auch erlaubt ist für mehrere Cabins und so weiter. Das ist alles gar nicht so einfach. Aber es kann morgen passieren, dass wir das Richtige finden. Das kann aber auch erst in zwei Jahren der Fall sein. Wir wissen es nicht. Es ist mega eine coole Zeit, irgendwie für was Eigenes zu schauen momentan, so den Markt abzugrasen und auch, wir waren schon 3 Grundstücke anschauen, das ist so cool, dorthin zu fahren im Wissen, hey, es könnte da eins sein. das macht so Spaß und ja, ich hoffe natürlich, dass wir in 2 Jahren oder vielleicht schon 1 Jahr euch alle auf unserem eigenen Grundstück empfangen können.
Ja, wer deinen Weg weiter mitverfolgen will, wir verlinken natürlich auch zu deinem Instagram-Profil. Da gibt's auch ganz tolle Bilder und Alltag eben von der Ranch, vor allen Dingen von deiner Arbeit mit den Pferden. Wir wechseln jetzt in den Einfach-Aussteigen-Club für eine Bonuszeit zu dieser Folge. Da spreche ich mit Miriam noch über den Visumsprozess. Vor allen Dingen interessiert mich dann auch noch, wie hoch die investierte Summe war. Wir sprechen auch ein bisschen über die Gesundheitsversorgung. Da hast du ja auch schon einen Tipp gegeben, gerade was die Krankenkasse in der Schweiz angeht und was mich noch interessiert, Sicherheit in den USA bzw. in Colorado, auch so ein bisschen das Thema Waffentragen in der Öffentlichkeit. Wer das nicht verpassen will, einfach Clubmitglied werden bei Einfach Aussteigen, geht über den Link in den Shownotes hier in der Podcast-App oder über meine Webseite der auswandererpodcast.com. Miriam, erstmal herzlichen Dank bis hierhin.
Dankeschön.
Das war die Geschichte von Miriam Dunkel, die aus den Schweizer Bergen in die Rocky Mountains nach Colorado ausgewandert ist. Wenn du jetzt Bilder im Kopf hast, dann gleich die doch einmal ab mit der Wirklichkeit. Denn die Fotos zu der Folge gibt es natürlich auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da unbedingt mal rein. Es sieht gigantisch aus. Und wenn du jetzt jemanden kennst, der eben noch damit hadert, seinen eigenen Traum zu verwirklichen, leite ihm oder ihr einfach diese Folge hier weiter, direkt in der Spotify-App oder per Apple Podcast. Da kann man das dann über WhatsApp verschicken. Ich freue mich, wenn du mir dabei hilfst, dass noch mehr Menschen von diesen inspirierenden Geschichten hier im Auswanderer-Podcast erfahren. Vielen Dank dafür. Ich bin zurück mit einer neuen spannenden Story am nächsten Mittwoch. Ich freue mich, wenn du es auch bist. Bis dahin, alles Gute, ciao.